ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1, Leute, hallo, herzlich willkommen und guten Morgen, Sabine Andresen.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind Erziehungswissenschaftlerin, Sie lehren in Frankfurt an der Universität. Sie haben Grund- und Hauptschullehramt in den Fächern Geschichte, Deutsch, Musik studiert, richtig?
Das ist richtig, ja.
Und einen großen Teil Ihrer wissenschaftlichen Karriere, den haben Sie hier in Baden-Württemberg verbracht.
In Heidelberg, genau. Ich habe in Heidelberg studiert, an der Pädagogischen Hochschule, mit den Fächern. Ich wollte eigentlich Sonderpädagogik studieren und bin aus Nordfriesland nach Heidelberg gekommen, also wirklich eine weite Entfernung. Allerdings. Und habe eigentlich schnell gemerkt, wie sehr mich das wissenschaftliche Arbeiten interessiert. Ich bin aber eine sogenannte First Generation, also eine, die als erste in der Familie Abitur gemacht hat, ins Studium gegangen ist. Und dann zielt man nicht sofort auf Wissenschaft. Das ist, glaube ich, eine sehr typische Erfahrung. Und mich hat es aber gepackt. Und dann hatte ich das Glück, einen wirklich sehr guten Doktorvater zu gewinnen an der Universität Heidelberg, Micha Brumlik. Und hatte dann nach der Promotion ein Stipendium, ein baden-württembergisches Postdoc-Stipendium für Frauen, das Frangl-Stipendium. Dafür war ich sehr dankbar. Und bin dann aber nach Zürich gewechselt, weil ich dort ein tolles Stellenangebot hatte und habe dort habilitiert. Mhm. Also dann habe ich Heidelberg und Baden-Württemberg verlassen.
Ja, aber Sie doch offensichtlich so sehr gemocht, dass Sie jetzt wieder dort leben.
Das stimmt. Ich habe immer in Heidelberg gelebt, weil ich dort meinen Mann kennengelernt habe, der sehr mit Heidelberg persönlich und beruflich verbunden ist. Und wir haben dort unsere Familie gegründet. Und ich habe dann mich entschieden, eine Wissenschaftlerinnenkarriere zu starten, die mit Pendeln verbunden ist. Das heißt, ich bin immer gependelt. Zuerst nach Zürich, dann nach Bielefeld und jetzt nach Frankfurt.
Wie so eine Fußballtrainerin, ne?
Ja. Genau.
Verschiedene Vereine trainiert. Sie haben viel zu tun. Sie sind auch Vizepräsidentin an der Uni in Frankfurt. Sie nehmen sich aber trotzdem Zeit. Sie sind ja auch Präsidentin des Kinderschutzbundes. Mhm. Sie nehmen sich trotzdem viel Zeit, sich gesellschaftlich, politisch zu engagieren. Gegen Kinderarmut, gegen Gewalt gegen Kinder, für die Rechte von Kindern und soziale Gerechtigkeit. Sie haben gerade gesagt, Sie sind selber First Generation, also eine, die aus einem, ich nenne es jetzt mal ohne Wertung, bildungsfernen Haushalt kommt, selber Abitur gemacht hat und dann einen riesigen Aufstieg hingelegt hat. Ist das auch Teil Ihrer Motivation?
Ja, das ist auf jeden Fall Teil meiner Motivation. Ich glaube, dass wir wirklich Verantwortung übernehmen müssen, nicht nur für unsere eigenen Kinder, für die natürlich, aber eben auch für andere Kinder. Das ist wirklich meine politische oder zivilgesellschaftliche Motivation. Darum engagiere ich mich ehrenamtlich im Kinderschutzbund. Aber ich finde, es liegt auch ein bisschen in der Natur meiner Disziplin als Erziehungswissenschaftlerin, kann ich mich eigentlich gar nicht raushalten aus der Praxis. Und natürlich muss ich mir Fragen stellen, wie kann es gelingen, dass alle Kinder gute Chancen bekommen, dass sie auf fähige Lehrkräfte, auf Sozialpädagoginnen und Pädagogen stoßen. Das ist ja Teil meiner Forschung und auch Teil meiner Lehre an der Universität. Mhm. Insofern kommen da verschiedene Dinge zusammen.
Wenn wir nochmal kurz auf Ihren persönlichen Weg schauen, würden Sie sagen, Sie haben es schwer gehabt? War der Weg steinig dahin, wo Sie jetzt sind?
Ich würde ihn nicht als steinig bezeichnen. Ich glaube, da gibt es ganz andere Lebenswege. Ich glaube, ganz zentral für mich von Anfang an war, dass ich Eltern hatte, die keine Chance hatten, wirklich einen starken Bildungsaufstieg zu machen. Die Bedingungen waren einfach nicht so, die aber sehr bildungsorientiert waren und ein starkes Interesse daran hatten, dass ihre Kinder eine möglichst gute Bildung bekommen, die selber viel gelesen haben und die mich da sehr unterstützt haben und mir nie das Gefühl gegeben haben, das kannst du nicht oder geh lieber gleich einen anderen Weg. Und das ist, glaube ich, erst einmal ein super Fundament. Das kann man auch nur allen Kindern wünschen, dass sie in der Familie genau diese Basis und Unterstützung haben. Und dann hängt es ja auf dem Weg in eine wissenschaftliche Karriere, hängt es dann sehr stark davon ab, auf welche Personen trifft man, wie ermutigend sind diejenigen, die einem in den Seminaren begegnen oder in der Vorlesung und dann natürlich auch bei der Betreuung von Promotionen, in der Habilitation, wie kollegial geht man miteinander um. Und da habe ich immer wieder sehr gute Menschen getroffen. Aber ich weiß natürlich auch, und gerade in meiner Rolle als Vizepräsidentin an der Goethe-Universität, die für wissenschaftliche Karrieren zuständig ist, mit welchen Hürden junge Menschen zu kämpfen haben und wie schwer wissenschaftliche Karrieren auch tatsächlich sein können.
Sie haben gerade gesagt, Sie setzen sich vehement ein für auch die Rechte von Kindern und auch die gesellschaftliche Wahrnehmung. Warum müssen Sie das eigentlich so vehement tun? Warum ist das überhaupt notwendig?
Die Kinderrechte werden noch allzu oft, ich will es mal so sagen, mit Füßen getreten. Und Kinder und Jugendliche brauchen eine starke Lobby. Denn nicht selbstverständlich wird darauf geachtet, dass ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden, dass ihre Interessen gesehen werden und vor allen Dingen, dass Kinder und Jugendliche auch Gehör finden. Insbesondere dann, wenn sie von Gewalt betroffen sind, ist das ein ganz großes Thema, an dem wir alle, denke ich, arbeiten müssen und uns alle an unsere Nase fassen müssen, sind wir aufmerksam genug, um Kindern und Jugendlichen zu helfen.
Ja, und ob wir es sind und wie man das vielleicht bewerkstelligen kann, darüber sprechen wir heute auf jeden Fall auch noch. Jetzt schauen wir mal auf die letzte Woche. Da gab es die Nachricht, eine international agierende Plattform für Kinderpornografie wurde im Darknet ausgehoben und abgeschaltet. Das ist eine gute Nachricht. Es wurde auch in Baden-Württemberg ermittelt. Da wurden 11 Objekte insgesamt durchsucht, aber es war eine gesamtdeutsche, internationale Aktion. Kidflix war der Name dieser Plattform. Zahllose Videos von sexuellem Missbrauch wurden da geteilt. Was löst denn so eine Nachricht bei Ihnen persönlich aus, wenn Sie es lesen?
Zunächst einmal stelle ich mir immer vor, das unermessliche Leid der Kinder und Jugendlichen. Und es ist ja berichtet worden, Kinder auch in einem ganz jungen Alter sind betroffen. Und wir müssen uns immer vor Augen halten, das sind nicht nur Bilder oder Videos. Dahinter steht immer eine konkrete Tat und ein wirklich großes Leid, das Kindern widerfährt. Das ist immer mein erster Gedanke. Der zweite Gedanke bei der Nachricht war, wie gut, dass es den Ermittlerinnen und Ermittlern gelungen ist, dieses Netzwerk auszuheben und auch Personen zu verhaften und ja auch Kinder zu identifizieren und herauszuholen aus der Brutalität und Gewalt, in die sie erlitten haben. Und dann denke ich immer, was für eine enorme Belastung muss das sein für Ermittlerinnen und Ermittler, sich diese Bilder anzuschauen, immer angetrieben davon, dass man die Kinder identifizieren möchte, dass man die Tatpersonen identifizieren möchte und die, die dahinter stehen. Und ich glaube, die wenigsten können sich vorstellen, was Ermittlerinnen und Ermittler hier tatsächlich leisten, zu sehen bekommen und ja auch verarbeiten müssen. Und ich glaube, wir alle können ihnen nur den größten Respekt zollen, dafür, dass sie das für Kinder und Jugendliche tun.
Wir haben Sie ja Ende letztes Jahr schon mal eingeladen, mussten dann leider krankheitsbedingt die Sendung verschieben, weil eben im Oktober im vergangenen Jahr ein ähnlicher Schlag, Ermittlungserfolg gelungen war gegen so eine Darknet-Plattform. Diese beiden Schläge jetzt innerhalb von einem halben Jahr, ist das ein Zeichen, dass sich da was tut?
Also mein Eindruck ist, dass die Ermittlungsbehörden wirklich sehr aufmerksam sind, aber vor einem großen Problem stehen. Nämlich einmal davor, gibt es genügend personelle Ressourcen? Ist die technische Ausstattung gut genug? Und haben sie schnell genug die Möglichkeit, auch zu identifizieren, wer steht dahinter? Welche IP-Adressen sind es, die erreicht werden müssen? Also da gibt es nach wie vor ja in Deutschland eine Reihe von auch Datenschutzthemen und vielfach sind Ermittlungsbehörden abhängig davon, dass sie aus dem Ausland Hinweise bekommen. Also es kommt sehr darauf an, aus welcher Perspektive man darauf blickt. Also ich würde sagen, ja, bei den Ermittlungsbehörden gibt es eine wachsende Aufmerksamkeit und wir sehen natürlich auch immer nur einen Teil dessen, was hier identifiziert wird, was gefunden wird. Und wir haben es gerade bei sexualisierter Gewalt mit dem Dunkelfeld zu tun. Das heißt, viele Kinder werden nicht gefunden, vielen Kindern wird nicht geholfen. Und Erwachsene können einfach weitermachen.
Wir haben gerade von der Plattform gesprochen, die Kinderpornografie im Darknet, die letzte Woche abgeschaltet werden konnte. Wir hören ja dann immer nur von der Abschaltung. Aber wie viele dieser Plattformen sind denn wahrscheinlich noch aktiv?
Oder wage ich keine Prognose? Denn wir haben gerade ja auch über das Dunkelfeld gesprochen. Wir wissen einfach sehr vieles nicht. Und wir haben auch nicht die Ressourcen und die Möglichkeiten, hier wirklich alle möglichen Plattformen aufzudecken. Wir müssen aber davon ausgehen, dass jetzt auch neben den Plattformen Kinder und Jugendliche sexuelle Gewalt erfahren. In der Familie, manche in der Schule, im Sport. Wir haben über sehr viel gehört in den letzten Jahren über die kirchlichen Einrichtungen. Also das ist eine Gewaltform gegen Kinder und Jugendliche. Die finden Sie erstens in allen Schichten und eben neben der Familie in nahezu allen Institutionen, in denen Kinder und Jugendliche sich aufhalten.
Aber Sie haben sich ja auch lange mit diesem Thema beschäftigt. Sie waren 5 Jahre lang in der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, waren auch Vorsitzende dort. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Ich habe sehr viel gelernt von den Betroffenen, die inzwischen erwachsen, über ihre Erfahrungen, ihre Widerfahrnisse, die Gewalt berichtet haben, die sie als Kinder und Jugendliche erlebt haben. Und ich habe gelernt, wie wichtig es ist, dass wir zuhören und dass wir Kindern und Jugendlichen Glauben schenken. Denn das ist etwas, was viele Betroffene bis heute sagen, dass sie sich anvertraut haben als Kinder. Und nun stellen wir uns alle einmal vor, wie viel Mut es kostet, einer Lehrerin zu erzählen, dass der Vater oder der Großvater nachts ins Kinderzimmer kommt und das Kind missbraucht. Dafür überhaupt eine Sprache zu finden, mutig zu sein, sich an eine Person zu wenden und dann die Erfahrung zu machen, dass das Kind beiseite geschoben wird, dass gesagt wird, das kann doch gar nicht sein, das bildest du dir ein. Oder aber, auch das haben Betroffene berichtet, dass gesagt wird, das ist eine Privatangelegenheit, da kann ich mich nicht einmischen. Also das ist für mich eine der zentralen Lehren. Erstens, wir müssen Kindern und Jugendlichen glauben. Sie brauchen Erwachsene, die dann, wenn sie Vertrauenspersonen werden, auch wissen, was sie selbst tun können, um ein Kind zu unterstützen, wo sie selber Beratung und Hilfe bekommen. Und ich glaube, wenn ich das noch sagen darf, ist es wirklich wichtig, dass wir den Gedanken nicht wegschieben, dass wir es zulassen, daran zu glauben und zu wissen, dass Kinder und Jugendliche in der Familie häufig durch ihnen bekannte Personen auch im Kollegium diesen Gedanken zulassen, dass es einen Täter, eine Täterin unter uns geben kann.
Als ich Sie vorhin gefragt habe, was das persönlich bei Ihnen auslöst, da haben Sie ja zuerst die Kinderperspektive genannt, dass Sie zuerst an die Kinder denken und dann auch an die Ermittelnden. Sie haben die Täter gar nicht erwähnt. Und ich glaube, das ist genau die andere Richtung, wie vielleicht die meisten von uns sowas rezipieren, die erstmal an die Täter denken und sagen, wie kann das sein und so eine Schweinerei. Denken wir eigentlich viel zu viel über die Täter nach und viel zu wenig über die Opfer?
Ja, für mich stehen diejenigen, die von Gewalt betroffen sind, vor allen Dingen, wenn sie Kinder und Jugendliche sind, ganz vorne. Das sind die ersten, an die ich denke. Ich halte es natürlich auch für ganz zentral, dass wir wissenschaftliches Wissen, Ermittlungen bekommen über Täter und Täterinnen. Das ist wichtig. Aber das ist nicht meine erste Aufgabe. Darum ist mir wirklich der Blick auf die Betroffenen wichtig. Und ich finde, wir haben allzu oft diese Perspektive, dass wir auf Täter und Täterinnen gucken und dabei aber außer Blick gerät, was ermöglicht es denn, Tätern und Täterinnen sich Kindern zu nähern, erstmal ihr Vertrauen zu erschleichen, dann Gewalt auszuüben und was sind denn die sogenannten Dritten im Umfeld von Kindern, aber auch im Umfeld von Tätern und Täterinnen? Auf die sollten wir uns auch noch mal sehr viel stärker konzentrieren. Denn Kinder brauchen Erwachsene, die Bescheid wissen, die den Gedanken nicht wegschieben und die in der Lage sind, ihnen zu helfen.
Laut Weltgesundheitsorganisation sitzen in jeder deutschen Schulklasse 1 bis 2 Kinder, die sexuelle Gewalt erleben. SWR1 Leute mit Sabine Andresen, Präsidentin beim Kinderschutzbund. Frau Andresen, wir regen uns über alles Mögliche auf. Ja, wirklich. Ja, aber so eine Schlagzeile über einen riesigen Missbrauchsfall im Darknet gegen Kinder und Jugendliche und die Sicherheit, dass unsere Kinder im Land flächendeckend auch betroffen sind von sexueller Gewalt, da gibt es irgendwie, also kann auch meine persönliche Wahrnehmung sein, wenig Aufschrei. Sehen Sie das auch so?
Na, es gibt, glaube ich, insgesamt wenig Aufschrei, wenn Kinder und Jugendliche betroffen sind von etwas und jetzt hier in diesem Fall so massiv betroffen von sexueller Gewalt, hat vermutlich auch damit zu tun, dass viele Menschen sich das gar nicht vorstellen wollen, den Gedanken wegschieben und denken, das kann doch gar nicht sein, es vielleicht kurz wahrnehmen und sich die Frage stellen, was ist das für ein Mensch, der so etwas tut und dann denkt, das ist jemand, der ist eigentlich gar nicht menschlich, sondern irgendwo ganz weit weg von mir und dabei eben gar nicht im Blick hat, dass eben, wenn wir in jeder Klasse 1 bis 2 Kinder haben, die betroffen sein können, die WHO-Zahl, die Sie genannt haben, dann müssen wir uns ja auch vorstellen können und wollen, dass wir eben in unserer Nähe auch Täter und Täterinnen haben. Und es gibt eine interessante Befragung der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, in der deutlich wurde, dass etwa 90% der Menschen in Deutschland glauben, dass sexuelle Gewalt geschieht, auch in der Familie. Aber der Anteil ist genauso hoch derjenigen, die glauben, dass das auf gar keinen Fall in ihrem Umfeld passiert. Und da sieht man ganz schön die Diskrepanz, ne? Also als etwas Abstraktes wird es sich vorgestellt, aber als etwas, was mit mir etwas zu tun haben könnte, wo ich vielleicht auch aktiv werden könnte, wird das ganz schnell beiseite geschoben. Und ich glaube, das ist so ein Element, warum wir diesen Aufschrei, nachdem Sie fragen, vielleicht nicht zu hören.
Ja, Sie haben es vorhin auch schon mal kurz thematisiert. Also muss ich da in der Gesellschaft auch was tun? Wir vielleicht auch dieses Nicht-Denkbare, dass es eben jemand sein könnte, den man kennt oder vielleicht der sich in der Nähe des eigenen Umfelds befindet, diesen Gedanken überhaupt mal zuzulassen, dass so jemand, wer auch immer es ist, vielleicht auch Täterin, Täter sein kann.
Ja, man muss den Gedanken zulassen und das ist natürlich schwer. Und für mich ist immer wichtig, das ist auch eine Botschaft, die ich meinen Studierenden vermittle, denn wenn ich ein Seminar dazu anbiete, dann kommen sehr viele. Also gerade die junge Generation ist schon sehr interessiert daran und will auch kompetent sein. Und was ich zuerst immer vermittle, ist, wenn Sie einen Verdachtsfall haben, wenn Sie denken, mit diesem Kind stimmt etwas nicht, hat sich so verändert von heute auf morgen und ich komme gar nicht an das Kind heran oder mir fällt ein Kollege auf, der immer wieder sich zurückzieht mit einzelnen Kindern. Wenn Sie einen Verdacht haben, dann schieben Sie den nicht beiseite, weil Sie denken, Sie lösen etwas Schlimmes aus, wenn Sie das ansprechen, sondern bewahren Sie Ruhe und suchen Sie sich selber Unterstützung. Man kann sich beraten lassen, man kann das Hilfetelefon kontaktieren, auch kostenlos kontaktieren und kann darüber sprechen. Und das halte ich wirklich für ganz zentral. Niemand muss mit einem Verdacht allein bleiben, sondern ich kann mir Rat holen und kann dann auf dieser Basis gemeinsam überlegen, was könnten nächste Schritte sein?
Weil die Kinder ja oft selbst, wenn sie dann Opfer werden, auch keine Stimme haben, über Jahre dem Leid hilflos ausgeliefert sind und Täterinnen und Täter oft dafür sorgen, dass sich die Kinder dann dem Umfeld auch niemandem anvertrauen. Es gibt aber noch einen anderen Punkt, nämlich, dass wir im Grunde Täterschutz betreiben. Das sagt SWR1-Hörer Werner Heinzelmann aus Ulm. Der wirft die Frage auf, ob der in Deutschland praktizierte Datenschutz im Zusammenhang mit diesem Thema nicht auch zu sehr Täterschutz bedeutet.
Ja, das ist ein wirklich großes Thema. Also in welchem Verhältnis stehen Datenschutz und Kinderschutz? Und das ist eine Diskussion, die wir sehr sorgfältig führen müssen. Und ich finde, wir müssen sehr viel stärker die Frage nach dem Kinder- und Jugendschutz stellen. Wir sind von den Plattformen im Darknet ausgegangen, die eben Bilder anbieten, aber hinter jedem Bild stehen betroffene Kinder, stehen Gewalttaten. Und insofern ist das wirklich ein ganz zentrales Thema, für das sich auch der Kinderschutzbund einsetzt. Das ist jetzt nichts, was man ganz schnell und ganz einfach lösen kann. Aber das halte ich auch für einen ganz wesentlichen gesellschaftlichen Auftrag. Hier müssen Juristen zusammenarbeiten. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und wenn ich noch ganz kurz sagen darf, ja, was ist die Strategie von Tätern und Täterinnen? Und auch das müssen wir uns vor Augen führen. Die meisten gehen sehr strategisch vor. Und das ist der Geheimhaltungsdruck, den sie Kindern auferlegen, durch bestimmte Drohungen. Wenn du etwas erzählst, dann wird deiner Mama etwas Schlimmes passieren. Das ist das Gefühl, den Kindern zu vermitteln, du bist schuld, du musst dich dafür schämen. Und das ist natürlich ungeheuer wirksam bei Kindern und auch noch bei Jugendlichen. Und das erzeugt eine solche Dynamik, die es jungen Menschen immer schwerer macht, sich anzuvertrauen. Und wenn sie dann kein Umfeld haben, in dem sie respektiert werden, anerkannt werden, ihnen zugehört wird, dann wird die Situation noch viel dramatischer.
Jedes Kind hat ein Recht auf Pflege und Erziehung unter Ausschluss von Gewalt, körperlichen Bestrafungen, seelischen Verletzungen und anderen entwürdigenden Maßnahmen. Das steht in Paragraph 1631 Bürgerliches Gesetzbuch. Mhm. SWR1 Leute mit Sabine Andresen, Präsidentin des Kinderschutzbundes. Es gibt aber Umfragen, aus denen hervorgeht, dass doch jede und jeder Zweite immer noch der Auffassung ist, dass so ein Klaps auf den Po noch keinem Kind geschadet habe.
Ja, zunächst einmal finde ich, ist es ein großer Erfolg gewesen, der im Jahr 2000 genau zu einer solchen Formulierung geführt hat, dass Kinder und Jugendliche ein Recht auf gewaltfreies Aufwachsen haben. Und diejenigen, die dafür gestritten haben, viele Jahre zuvor, haben viele Widerstände zu hören bekommen. Unter anderem eben genau diese Aussage, ein Klaps hat noch keinem Kind geschadet und man dürfe das Recht der Eltern nicht einschränken auf diese Art und Weise. Mhm. Und wir sehen daran, auch an den aktuellen Umfragen, es ist nicht nur negativ, ne? Also es braucht schon lange, bis sich so eine Haltung auch umsetzt. Und das hat zu tun mit dem Alter, auch damit, ob man selber viel Kontakt mit Kindern und Jugendlichen hat, wie dann eine Einstellung zu gewaltfreier Erziehung sich entwickelt, wie schnell und bereit Menschen auch sind, sich umzustellen. Wir sehen aber auch aus Umfragen, dass immer mehr Eltern sich wirklich Mühe geben, ihre Kinder gewaltfrei zu erziehen. Und das geht damit ja auch einher. Ja. Wie setzen wir Eltern in die Lage, dass sie das tun?
Und sich auch deutlich intensiver damit beschäftigen. Es gibt ja viele Graduierungen auch, bis hin zu dem, worüber wir jetzt in der vergangenen Stunde gesprochen haben, nämlich sexualisierte, extreme, zum Teil auch Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, entsteht ja auch oft durch schwierige Familienverhältnisse, da sind dann die Jugendämter oft im Einsatz. Rennen die da aber am Ende nur hinterher? Also worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen, was kann man tun und wie sieht auch eine Prävention aus?
Ja, ich glaube, das muss man ein bisschen sortieren. Also erst einmal gilt ja dieser Paragraph im Bürgerlichen Gesetzbuch für alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Und wir wollen eigentlich alle alles dafür tun, dass Kinder genauso, nämlich gewaltfrei aufwachsen. Und es gibt viele Angebote für Eltern, hier auch Unterstützung zu bekommen, Elternkurse. Da haben wir ein erstes Problem mit der Prävention, dass es häufig so ist, dass diejenigen Präventionsangebote aufsuchen, die schon ein Bewusstsein haben. Also diejenigen, die eigentlich denken, ja, ich will ja mein Kind gewaltfrei erziehen. Und diejenigen, die das vielleicht immer noch für okay halten, ein Kind auch einmal zu schlagen, würden gar nicht unbedingt in dieses Angebot gehen. Das heißt, Präventionsangebote sind wichtig, aber wir müssen uns überlegen, wie erreichen diese Angebote auch eigentlich alle Eltern, insbesondere die noch gar nicht so bereit und weit sind, dass sie ihre Kinder ohne Gewalt erziehen.
Und haben Sie da eine Antwort? Wie erreichen Sie denn aktuell viele, indem wir solche Sendungen machen wie heute? Oder?
Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder darüber auch berichten. Da spielen die Medien eine große Rolle. Da sind auch Beratungsgespräche in der Kindertagesstätte sicherlich hilfreich. Denn wir wissen aus anderen Studien, dass gerade Erzieherinnen, Mütter und Väter gut erreichen, in Tür- und Angelgesprächen auch durchaus mal etwas anbringen können, vorschlagen können. Und das Jugendamt Das ist eine Instanz, die dann insbesondere aktiv wird, weil Sie das jetzt angesprochen haben, wenn es wirklich auch um eine Kindeswohlgefährdung geht.
Da geht es dann schon sehr weit.
Da geht es dann schon weit, aber es gibt, bevor dann das Jugendamt wirklich aktiv wird, natürlich viele Möglichkeiten, auch Familien zu erreichen. Das ist die Kinder- und Jugendhilfe, ihr zentrales Aufgabenfeld.
Wir sprechen so ein bisschen natürlich auch über Präventionsmaßnahmen. Mhm. Also wie können wir unser Bewusstsein in der Gesellschaft für Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und insbesondere auch sexualisierte Gewalt stärken? Ist das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe? Müssen da Eltern, müssen da das Umfeld, müssen Kinderärzte, muss die ganze Zivilgesellschaft hinschauen?
Ja, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und es geht natürlich ganz stark Mütter und Väter etwas an und Großeltern etwas an, aber die dürfen nicht alleine bleiben. Es geht uns alle etwas an und ich glaube, dieses Bewusstsein müssen wir schaffen. Wir haben vorhin über Prävention gesprochen. Da geht es sicherlich ganz stark darum, dass Kinder und Jugendliche auch wissen, sie dürfen Nein sagen und das Nein wird akzeptiert. Also Prävention, die nur darauf setzt, dass die Kinder sich anders verhalten sollen, mit keinem Fremden mitgehen, bestimmte Dinge nicht machen, die wird immer zu kurz greifen, gerade wenn es um sexualisierte Gewalt geht, weil es auf die Erwachsenen drauf ankommt. Und wenn ein Kind in einem Präventionsprogramm lernt, dass es Nein sagen kann, aber viele Erwachsene in der Familie oder im Umfeld das Nein nicht akzeptieren, dann haben wir wirklich nichts gewonnen. Insofern, ja, Prävention ist ein großes Konzept, ein wichtiges. Es geht uns alle an. Und Kinder müssen sich darauf verlassen können, dass sie überall dort, wo sie sind, auf Erwachsene stoßen, die Bescheid wissen.
Da sind wir bei Nicole aus Stuttgart, SWR1-Hörerin, die uns eine sehr lange Mail geschrieben hat, die sehr genau darauf achtet, auf ihre Kinder, die auch mit ihnen selbst, die sich der Gefahr der sexualisierten Gewalt gegen Kinder sehr bewusst ist und bei ihren Kindern darauf achtet, dass die wachsam sind, aber auch zum Beispiel keine Kinderfotos ihrer Kinder ins Internet stellt. Und sie sagt, ich versuche meine Kinder zu stärken, damit sie lernen, Nein zu sagen. Wenn man jetzt, wenn Sie mal als Erziehungswissenschaftlerin vielleicht draufschauen, Frau Andresen, wie kann man denn Kinder und Jugendliche so bilden, dass sie da ihre Stimme finden und die dann auch verwenden?
Na, das Erste, was für Kinder wichtig ist, ist, dass sie gute Erfahrungen sammeln und dass sie ermutigt werden. Das fängt in der Familie an, das geht in der Kindertagesstätte weiter und ist dann natürlich auch in der Schule oder im Sportverein relevant. Das heißt, werden sie gehört? Werden sie beteiligt? Hat ihr Wort Gewicht? Das heißt nicht, dass sie sich immer durchsetzen, aber können sie sich einbringen? Das sind ganz elementare pädagogische Erfahrungen, die Kinder erst einmal stärken. Das ist, glaube ich, für das gesamte Klima etwas ganz Wichtiges. Und dann kommt es darauf an, sind Erwachsene in der Lage, auch über sexuelle Gewalt zu sprechen? Denn Kinder merken sehr genau, das hat eine Studie, die wir gemacht haben, ergeben, wenn es Erwachsenen unangenehm ist, bestimmte Themen anzusprechen und Themen auch vermeiden. Und das ist bei sexueller Gewalt sehr häufig noch der Fall. Und da sich zu überlegen, als Mutter genauso wie als Lehrer oder als Sporttrainerin, wie komme ich denn dazu, dass ich gut darüber sprechen kann? Und damit sind wir bei der Bildung der Eltern, aber auch bei der Fortbildung der Lehrkräfte, der Trainer. Also überall dort, wo Kinder sind, braucht es auch Angebote für die Erwachsenen, damit sie erstens Wissen erwerben und zweitens auch wissen, wie sie Kinder ansprechen können und wie sie so ein schwieriges Thema, das ist es ja, auch tatsächlich zur Sprache bringen können. Ohne, auch das glaube ich, ist wirklich wichtig, ohne dass sie den Kindern Vertrauen in die Welt nehmen. Denn Kinder sind ja auf Vertrauen auch angewiesen. Also wir können auch nicht alle unter Generalverdacht stellen.
Vielleicht nochmal mit der Bitte um eine kürzere Antwort einfach auf die Frage, was halten Sie denn von Präventionsprogrammen an Schulen? Also bringt das was, wenn man da mehr Bewusstsein an den Schulen schafft, vielleicht sogar schon in anderen Institutionen schon vorher, Kindertagesstätten, obwohl die Kinder noch sehr klein sind?
Ja, es kommt auf die Programme an, aber wenn Schulen Präventionsprogramme regelmäßig anbieten und das, was dort thematisiert wird, auch im Unterricht und im Schulalltag weiter zum Thema machen, können diese Programme sehr effektiv sein. Mhm. Da lautet die Antwort, ja, die brauchen wir.
Aber können wir es auch leisten? Also das ist ja dann immer die Frage. Es gibt ja immer viele schöne Pläne, aber sehen Sie die Kapazitäten, dass die da sind?
Das ist ein großes Thema, das gerade ja auch Lehrerinnen und Lehrer vorbringen, dass sie den Eindruck haben, sie sollen alle gesellschaftlichen Probleme in der Schule bearbeiten. Und das heißt, sie brauchen hier auch Unterstützung, dürfen nicht alleine bleiben. Sie brauchen zum Beispiel eine spezialisierte Fachberatungsstelle, die mit den Schulen zusammenarbeitet. Denn es nützt ja nichts, wenn wir wissen, dass es viele betroffene Kinder gibt, potenziell betroffene Kinder, dann ist die Schule ein zentraler Ort, an dem alle Kinder und Jugendlichen sich sehr viele Stunden am Tag aufhalten. Insofern ist es auch kein Wunder, dass immer alles bei der Schule landet. Die Klage darüber ist verständlich, aber wir müssen nach Wegen suchen.
Wir sind bei unserem Gespräch jetzt auch bei einer Nachricht von SWR1-Hörerin Annette Weigold aus Freiburg. Die sagt, in der Grundschule meiner Kinder in Freiburg gibt es jedes Jahr ein sehr gutes Präventionsprogramm in der 4. Klasse. Haben wir gerade darüber gesprochen. Und das heißt, mein Körper gehört mir. Das sagt Ihnen was.
Ja, das ist ein sehr bekanntes Präventionsprogramm, das eben in Grundschulen läuft und auch schon mehrere Jahrzehnte läuft. Ein theaterpädagogisches Programm. Und es gibt mehrere Evaluationen dazu. Ich habe selbst auch eine gemacht in der Stadt Bielefeld, weil dort alle Grundschulen durch dieses Programm betreut werden.
Achso, also es gibt es auch anderswo.
Das gibt es in vielen Städten deutschlandweit. Und das Besondere daran ist, dass das Programm über mehrere Wochen läuft und dass eben nicht nur die Kinder mitgenommen werden, die aber auf eine gute Art und Weise, sehr spielerisch, werden auch ganz schwierige Themen angesprochen. Aber es werden eben auch die Lehrerinnen und Lehrer sensibilisiert. Es gibt Informationen für Eltern. Und in manchen Schulen ist es auch so, dass während der Laufzeit des Programmes dann auch niedrigschwellig eine Beratungsmöglichkeit besteht. Das fand ich in Bielefeld ganz beeindruckend. Da sind Beraterinnen aus Beratungsstellen in die Schule gekommen, haben irgendwo häufig im Keller oder in einem Zimmer gesessen und die Kinder konnten einfach hingehen. Und ich glaube, also wir haben uns das angeschaut und es war wirklich eindrucksvoll, weil betroffene Kinder häufig erstmal hingehen und gucken, über irgendetwas reden, aber nicht über das, was sie bedrückt. Eine Woche später vielleicht wiederkommen, jemanden mitbringen und so testen, ja, ist die Person wirklich in der Lage, mir zuzuhören und zu helfen? Und wenn das Präventionsprogramme leisten, so einen schönen, komplexen Ansatz, dann ist das schon etwas ganz Wertvolles, auch für die Lehrerinnen und Lehrer, auch im Sinne einer Entlastung.
Ja, also Annette Weigold schließt sich da an. Die hat auch kann es auch nur empfehlen, dieses Programm. Wir haben einen Hörer, der möchte gerne anonym bleiben, hat berichtet vom sexuellen Missbrauch, der von seinem Nachbar ausging. Das Ganze kam auch in der Öffentlichkeit, dann kam in der Zeitung. Und er spricht über die Gerichtsverhandlung. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, den wir ansprechen müssen, diese juristische Komponente bei Kindesmissbrauch. Warum gibt es da eigentlich so wenig Urteile?
Also ich will vielleicht anders anfangen. In der Tat gibt es wenig Urteile, weil den Aussagen der Kinder häufig nicht geglaubt wird. Und dann steht Aussage gegen Aussage. Das ist ja bei sexueller Gewalt sehr häufig genau die Herausforderung. Aber worum es geht, ist die Frage, wie kann kindgerechte Justiz aussehen? Also was ist nötig, mit einem betroffenen Kind zu sprechen? Und wie lange darf so ein Verfahren, bis es überhaupt aufgenommen wird, dauern? Denn ein Jahr ist für ein Kind in einem bestimmten Alter eine ungeheuer lange Zeit. Und es gibt viele Bestrebungen, unter anderem durch die Einrichtung von sogenannten Childhood-Häusern, in denen Kinder einmal gerichtsfest vernommen werden, also ihre Aussage machen.
Ohne sich der traumatisierenden
Situation stellen zu müssen. Denn auch viele erwachsene Betroffene haben der Aufarbeitungskommission berichtet, dass das eine weitere Traumatisierung für sie war, wenn sie wirklich sehr hart befragt wurden oder immer wieder befragt wurden oder konfrontiert wurden gar mit der Tatperson. Und hier stehen wir wirklich vor einer großen Herausforderung, dass es uns gelingt, dass wir eine kindgerechte Justiz hinbekommen. Damit sind wir im Grunde auch so bei dieser Gesamtthematik viele Aspekte immer vom Kind aus denken. Denn Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie haben ganz besondere Bedürfnisse und auf die müssen wir achten und dafür sind wir verantwortlich.
Sollen Kinderrechte ins Grundgesetz? Ja, wenn es nach Sabine Andresen geht. Die Pädagogin ist Präsidentin des Kinderschutzbundes und unser Gast heute in SWR 1, Leute. Warum, Frau Andresen?
Es würde die Position von Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft stärken. Das Grundgesetz ist für uns so zentral, für unsere Demokratie, für unsere Gesellschaft. Und die Rechte von Kindern und Jugendlichen darin fest zu verankern, ist etwas, was Kinder und ihre Eltern stärkt. Sehr häufig wird ja das Gegenargument gebracht, dass dadurch die Elternrechte geschwächt werden würden. Der Kinderschutzbund setzt sich schon seit sehr vielen Jahren genau dafür ein und immer mit der Argumentation, es stärkt auch die Rechte der Eltern gegenüber dem Staat. Nehmen wir eine marode Infrastruktur in Schulen, Kindertagesstätten in manchen Regionen in Deutschland ja besonders dramatisch, dann ist das auf jeden Fall ein Bezugspunkt, den wir haben. Damit ist nicht jedes Problem gelöst. Aber es ist in der Auffassung des Kinderschutzbundes viel mehr als Symbolpolitik. Wir sind davon überzeugt, es stärkt Kinder und Jugendliche.
Damit haben Sie jetzt einen Teil der Diskussion natürlich schon vorweggenommen. Ich gehe mal noch mal einen Schritt zurück und frage, welche Folgen hätte es denn überhaupt? Weil wir haben ja Paragraph 16 BGB für Kinderrechte. Wir haben die UN-Kinderrechtskonvention, die gilt ja in Deutschland schon seit 30 Jahren. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat 1968 schon klar festgehalten, dass Kinder vom Staat in besonderer Weise geschützt werden müssen. Reicht das nicht?
Bei der Diskussion um Kinderrechte ins Grundgesetz geht es einmal darum, dass zu den Kinderrechten gehört die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Und unsere Vorstellung ist, dass ausgehend vom Grundgesetz und der Festschreibung der Kinderrechte Kinder und Jugendliche bei allen Belangen, die sie betreffen, auch gehört werden. Und wenn sie nicht gehört werden können, dann zumindest immer strukturiert berücksichtigt wird, was bedeutet diese Entscheidung auf den unterschiedlichen Ebenen, Bund, Länder und Kommunen für Kinder und Jugendliche. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der in der Diskussion eine Rolle spielt bei Kinderrechten ins Grundgesetz, ist die Vorrangstellung. Also wirklich sich bei vielen politischen, gesellschaftlichen Entscheidungen, Themen, das Kindeswohl nach vorne zu stellen und nicht hintanzustellen. Das sind die Perspektiven und das sind die Forderungen, die mit den Kinderrechten ins Grundgesetz verbunden sind und für die der Kinderschutzbund auch steht.
Ja, würde sich ja auf das Verhältnis von Familie, Eltern und Staat auswirken, Kinderrechte ins Grundgesetz zu schreiben. Und da sind ja schon die Hauptbedenken. Also auch Marianne Ruckdeschel hat es schon früher in der Sendung, SWR1-Hörerin aus Bissingen-Tech, schon mal geäußert. Es wäre wichtig, Kinderrechte zu stärken, aber die Elternrechte stehen über den Kinderrechten. Die Sorge, die dahinter steht, ist zu viel staatliche Eingriffsmöglichkeiten in genau dieses Dreiecksverhältnis.
Ja, das ist eine Argumentation, die der Kinderschutzbund und auch andere, die dafür eintreten, immer wieder auch die immer wieder auch formuliert wird. Ich würde das gar nicht so sehr gegeneinander ausspielen, denn natürlich sind Kinder und Jugendliche auf ihre Eltern angewiesen und hoffentlich im besten Sinne werden die Eltern denen auch gerecht. Aber die Kinderrechte zu stärken, auch im Grundgesetz, setzt nicht automatisch die Elternrechte außer Kraft. Und es ist vielmehr das Dreieck, das noch einmal anders betrachtet werden kann. Und Kinderrechte zu stärken bedeutet eben nicht, Elternrechte automatisch zu schwächen. Ich würde wirklich sagen, wir werden in vielen Situationen, könnten Eltern viel stärker argumentieren gegenüber dem Staat.
Also Sie fürchten da keine unverhältnismäßige Einmischung des Staates unter Berufung auf diese Kinderrechte im Grundgesetz oder unter Berufung auf das Grundgesetz?
Nein, das ist also da
so eine
wäre
fast
wirklich
sozialistische Komponente, könnte man fast sagen, wenn man es jetzt mal ein bisschen überspitzt.
Ja, das ist ja immer die Sorge, die gerade auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte artikuliert wird. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Missverständnis, das mit der Forderung nach Kinderrechten ins Grundgesetz einhergeht, dass dadurch der Staat quasi sich über die Rechte von Eltern und Familien stellt. Wir haben vorhin das Thema gehabt und ich glaube, so müssten wir versuchen, darauf zu gucken. Wie bringen wir die unterschiedlichen Perspektiven und Rechtspositionen auch in eine gute Balance? Wir haben das Thema gehabt, sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Häufig widerfährt den Kindern diese Gewalt in der Familie. Häufig wird in die Familie nicht hineingeschaut, weil der Schutz der Privatsphäre so wichtig ist. Ja, das ist ein hohes Gut, der Schutz der Privatsphäre. Aber wir sehen eben auch, dass die Privatsphäre des Kindes, die Integrität des Kindes auch ein hohes Gut ist und häufig nicht geschützt wird, weil wir die Privatsphäre schützen. Mhm. Und ich finde, das ist so eine gute Perspektive, die deutlich macht, es geht nicht um das eine gegen das andere, sondern wie kann es uns gelingen, im besten Interesse von Kindern und Jugendlichen ihre Rechte zu stärken. Mhm. Und da ist das Grundgesetz eine zentrale Komponente.
Die zwei letzten Bundesregierungen, die Ampel und auch die GroKo davor, haben sich das in den Koalitionsvertrag geschrieben, konnten sich aber nie einigen auf Kinderrechte im Grundgesetz. Haben Sie da eine Erwartung, laufen ja gerade die Koalitionsverhandlungen, an die nächste vermutlich unionsgeführte Bundesregierung?
Also die Signale, die man bislang vernimmt, sind nicht so, dass es eine starke Position geben wird für Kinderrechte ins Grundgesetz. Insofern erwarte ich das nicht. Ich hoffe, dass daran gearbeitet wird und genauso sehr hoffe ich, dass es in den verschiedenen Maßnahmen und Themenfeldern, die jetzt gerade ausgehandelt werden, gelingen wird, dass die Interessen von Kindern und Jugendlichen, auch gerade bezogen auf die Infrastruktur, in der sie sich aufhalten, dass ihre Rechte und dass ihre Bedürfnisse gesehen werden und wirklich strukturiert berücksichtigt werden. Und dann sind wir bei der gesamten politischen Bandbreite. Und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist hier etwas ganz Zentrales.
Und ich bedanke mich für Ihren Besuch, Sabine Andresen, und das wichtige Gespräch. Danke, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen, Herr Attassi.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.